Viola, weißt du, was ich mich immer gefragt habe, als ich gelesen habe, dass du auf Wunsch deiner Eltern mit Fußball begonnen hast und nicht beim Schwimmen geblieben bist, ob es beim Schwimmen auch zur Weltmeisterin gereicht hätte?
Ja, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich war schon nicht so schlecht und wollte ja eigentlich auch aus auf ein Schwiminternat in Rostock. Und das hatte dann leider nicht funktioniert, weil es mit einer Privatschule gekoppelt war, die man bezahlen musste. Und meine Eltern hatten halt da den finanziellen Background nicht. Und genau, dann ist der Schwimmsport relativ schnell in den Hintergrund gerückt und der Fußball nach vorne. Aber eine Weltmeisterin, glaube ich, wäre ich nicht geworden.
Wir gehen da später noch drauf ein. Unser Gast heute, Viola Odebricht. Und bevor wir beginnen, da starte ich erstmal das Intro.
Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser einst so erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab. Aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert, ich war selbst als Fußballprofi aktiv und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport AD, jetzt Plan B, auf eine launige Zeit mit
Viola Odebricht. Danke, dass ich hier sein darf. Hier bei dir zu Gast in Leipzig, wo du ja seit letzter Saison sportliche Leiterin bist für den Fußball-Frauenbereich bei RB. Also bildlich gesprochen in so einem dicken Chefsessel sitzt. Ist der bequem?
Ich habe einen ganz normalen Bürostuhl und der ist ja, der ist bequem. Aber ich bin schon seit 2019 bei Leipzig als sportliche Leiterin.
Okay.
Also sprich in meinem vierten Jahr und gehe nächstes Jahr in die fünfte Saison.
Jetzt ist Pause. Ihr seid Meister geworden in der zweiten Liga. Ist jetzt richtig Urlaub angesagt für die Chefin oder wie sieht dein Alltag aktuell aus?
Nee, Urlaub ist erst in 2 Wochen angesagt. Also ich mache tatsächlich 2 Wochen Urlaub, aber bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun. Die neue Saison vorbereiten, die alte Saison ein bisschen nachbereiten, die Übergänge am 30.06. laufen ja die ganzen Verträge aus etc. Und genau, da ist noch ein bisschen was zu tun.
Okay, das heißt, du lädst dir jede Spielerin einzeln ein und sprichst mit ihr, ob es weitergeht oder nicht? Oder wie sieht das aktuell aus?
Nee, mit den Spielerinnen, die uns leider verlassen müssen, haben wir schon gesprochen. Die wurden auch beim letzten Spiel gegen Gütersloh verabschiedet. Und jetzt haben wir aber noch 2 Kaderplätze offen für die neue Saison. Und da rede ich dann entweder mit den Spielerinnen oder meistens aber mit den Beratern.
Fußballberater, das ist auch noch ein Thema, worauf wir noch vielleicht ausführlicher zu sprechen kommen. Viola, du bist Fußballweltmeisterin, aber allein deshalb werden für dich die Brötchen sicherlich auch nicht billiger sein. Gab es oder gibt es im Alltag Situationen, wo du sagst, hallo, ich bin Weltmeisterin, ich muss mal jetzt nicht den Müll runterbringen oder den Abwasch machen? Gibt es solche Situationen, wo du dich auf den Titel noch berufen kannst?
Nee, das nicht. Also eigentlich, nee. Das, ich meine, ich werde zwar immer vorgestellt und dann nutzen die Leute auch den Weltmeistertitel, um ja, mich anzukündigen, aber ja. Generell im Alltag spielt das eigentlich keine
Rolle. Hilft das nicht mehr heutzutage?
Nee, ja. Nicht mehr.
Wie war das damals? Du warst relativ jung, ne? Die WM war in Amerika, ne? Und hast im ersten Spiel gespielt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Im Viertelfinale.
Im Viertelfinale. Aber es begann ja schon mit dem Achtelfinale. Aber es waren nicht so viele Mannschaften bei der Endrunde, ne? Wenn ich das richtig nachgelesen habe.
Oh, das weiß ich gar nicht. Also da müsste ich tatsächlich auch mal googeln, wie viele Mannschaften teilgenommen haben. Aber wir hatten ganz normale Gruppenspiele, 3 Stück. Ja. Da durfte ich leider nicht spielen. Und dann im Viertelfinale habe ich 20 Minuten gespielt.
Wer war Trainer damals oder Trainerin?
Tina Teunemeier.
Okay, das wird dem einen oder anderen was sagen, der sich mit Fußball oder zumindest mit Frauenfußball ganz gut auskennt. Ich will mal deine Erfolge aufzählen, das ist wirklich Wahnsinn. Weltmeisterin 2003, Bronzemedaille bei Olympia 2004, davor U19 Europameisterin 2002, davor U18 Europameisterin 2001. Im Verein, das war jetzt nur Nationalmannschaft, im Verein die UEFA Champions League gewonnen 2010, 2013, 2014. Dann UEFA Women's Cup, sowas wie die Euroleague heutzutage, genau. 2005 gewonnen. Deutsche Meisterin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal tatsächlich. Mhm. Ein Wahnsinn. DFB-Pokal 4-mal gewonnen. DFB-Hallenpokal, na gut, auch nochmal 4 Titel. Unglaubliche Karriere. In welcher Situation hältst du sie dir vor Augen? Gibt's das, dass du mal einen Wikipedia-Eintrag überfliegst, wenn es dir ganz schlecht geht und sagst, ach, so schlecht war ich doch gar nicht?
Nee, Wikipedia jetzt nicht. Also ich würde behaupten, dass ich mich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal auch gegoogelt habe. Genau. Ja. Das war halt, also das Fußballspielen war einfach schön. Und rückblickend ist das natürlich eine erfolgreiche Karriere, muss man ganz klar sagen. Und auspacken. Ich habe die vorgestern bei unserer Abschlussfeier tatsächlich also nicht die Erfolge aufgezählt, sondern ein Stück weit den Spielerinnen gesagt, dass es im Endeffekt halt nicht nur die Erfolge gab, sondern auch eine zweite Seite gab mit Verletzungen, mit 2005 zum Beispiel, dass ich nicht mehr zur Europameisterschaft fahren durfte, weil ich aussortiert wurde, eine unter den letzten dreien. Und genau, da unterhält man sich dann ab und zu mal mit den Spielerinnen darüber, ja.
Es ist komisch, dass man tatsächlich als Spieler oder als ehemaliger Aktiver tatsächlich die vielleicht einschneidenden negativen Ereignisse dann doch eher präsenter hat als die super Erfolge, weil man immer denkt, okay, was wäre gewesen, wenn das funktioniert hätte oder so? Oder geht's dir da anders?
Nee, also rückblickend auf die gesamte Karriere würde ich sagen, habe ich beides im Kopf, die Höhen und die Tiefen.
Bei mir gab es nicht so viele Höhen, deswegen vielleicht.
und natürlich hat man dann den ein oder anderen Gedanken mal daran gehabt, okay, wenn du jetzt nicht nach Amerika gegangen wärst, ich war ja ein Jahr auf dem College, hättest du dann mehr Länderspiele absolviert, wärst du dann 2007 mit zur Weltmeisterschaft gefahren, da sind sie auch Weltmeister geworden. Oder hat meine Mom mich mit 6 schon anfangen lassen, Fußball zu spielen, was wäre dann als Karriere gekommen?
Ja.
Das hat man schon rückblickend, aber generell sollte man sich damit jetzt nicht unbedingt auseinandersetzen, weil so wie es gelaufen ist, war es ja gut.
Ja, du stammst aus Neubrandenburg, aus relativ Nähe zu Rostock, meiner Heimatstadt. Deine Eltern wollten, dass du mit Schwimmen beginnst. Das war ja noch vor dem Fußball. Warst du verhaltensauffällig oder was war der Grund?
Nee, meine Eltern wollten einfach wirklich zeitnah, dass meine Geschwister und ich schwimmen lernen. Also das fanden sie sehr elementar und da gab es halt einen Verein und Sport tut ja jedem Kind irgendwo gut. Und dann haben sie gesagt, packen sie uns alle in diesen Schwimmverein rein. Und genau, deswegen. Und Fußball war halt damals noch, also ich war ja noch ein Jahr DDR in der Schule und da sind die Scouts dann immer rumgegangen und haben dann quasi alle Sportarten mit den ganzen Kindern durchgespielt, absolviert und haben halt geschaut und da haben sie dann schon gesagt, dass ich rein theoretisch hätte auch beim Fußball anfangen dürfen oder sollen und das wollte meine Mom aber nicht, weil sie der Meinung ist, dass Mädchen kein Fußball spielen.
Lieber Röckchen tragen und Händchen halten. Um den Tollensesee, das Thema mit Tollensesee hatte ich mit Katrin Krabbe in einem vorherigen Podcast, auch sehr empfehlenswert. Tollensesee ist so dieses neubrandenburgische Highlight, wenn man an Wasser denkt, oder?
Ja, definitiv. Ja. Da sind wir auch das ein oder andere Mal mit der Familie dann auch rumgefahren mit dem Fahrrad.
Ja.
Ich glaube, insgesamt sind 60 Kilometer. Wir haben mal so einen Tagesausflug gemacht und sich meine Eltern dann geschnappt und mussten wir dann mitradeln.
Fußball, wie hast du sie denn trotzdem überzeugen können, Fußball zu spielen?
Na, das war so ein Stück weit ein Trostpflaster, weil das mit der Sportschule, mit dem Schwimmen nicht geklappt hat.
Ach so.
Also da war ich so niedergeschlagen, dass ich nicht nach Rostock konnte, dass sie dann gesagt haben, dass ich dann halt Fußball im Verein spielen darf, weil in meiner Freizeit habe ich immer Fußball gespielt. Also es war ein Schwimmen, das Training vom Schwimmen und ansonsten war ich immer draußen und habe Fußball gespielt und dann haben sie halt Einsicht gehabt und haben gesagt, ja okay, damit das Kind nicht so traurig ist, darf sie dann jetzt auch im Verein kicken.
Weil du nicht nach Rostock gegangen bist, zur damals ähnlich wie heute Sportschule, ne?
Oder? Ja, genau.
Und das war gekoppelt an eine Privatschule, die deine Eltern so finanziell in der Situation noch nicht stemmen konnten. Ne?
Genau.
Es war
genau.
Kurz nach der Wende, ne?
Alles, ja, genau. Ja.
An die Schule bin ich auch gegangen, aber das war noch alles vor der Wende. Das war Christophorus-Gymnasium, was das heute ist, glaube ich. Das war
möglich.
Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Viola unten mit 6, 7 Jungs und du hast da die Kapitänsbinde getragen oder wie stelle ich mir das vor? Du in Neubrandenburg auf dem Hof irgendwo.
Ja, genau. Da gab es ja diese Bolzplätze, die überall angelegt worden sind. Und da sind wir immer raus. Und ja, genau. Also 5, 6 Jungs waren immer dabei. Genau. Ja. Ich meistens das einzige Mädchen. Und dann hat man halt gegeneinander gespielt. Und dann hat man in der Nachbarschaft auch so Mannschaften gehabt. Und wir sind dann in eine andere Nachbarschaft gelaufen. Und die hatten eine Mannschaft. Und dann hast du den ganzen Tag dann gegen die gezockt.
Ja. Habe ich gestern zufällig auch einen Podcast gehört von Micky Beisenherz, der sprach davon, dass in Dortmund eine Nordliga quasi ins Leben gerufen wurde, oder die gibt es schon sehr lange, aber jetzt gerade wieder so ein bisschen aufgefrischt wurde. Ist das was den Kindern heutzutage vielleicht gar nicht mehr so anheim ist, dass man sagt, okay, raus, Fußball spielen, wir haben jetzt bestes Wetter, aber die Städte sind alle zu betoniert und es gibt kaum noch Plätze. Siehst du da ein Problem oder sagst du, nö, wir haben genug Nachwuchs?
Nee, also generell glaube ich, ist der Sport, hat Probleme mit dem Nachwuchs, weil die Kids heutzutage ja so viel anderes Zeug machen können und man so viel konkurriert. So viele Möglichkeiten hatten wir ja damals gar nicht.
Ja.
Und es gibt mit Sicherheit noch Kinder, die auch draußen einfach nur Fußball spielen oder einen anderen Sport nachgehen, aber die werden auf alle Fälle weniger. Und das ist egal, wenn man sich mit SportkollegInnen unterhält.
Ja.
Haben die alle Nachwuchsprobleme.
Ja, ganz interessantes Erlebnis hatte ich jetzt in der letzten Woche. Da bin ich mit meiner Frau mitgereist auf eine Klassenfahrt, weil da ein Lehrer kurzfristig ausfiel. Und dort war es so, dass es gab kein WLAN und die Kiddies waren im Grunde genommen mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Und plötzlich saßt du alle draußen an der Tischtennisplatte, auf dem Fußballplatz. Also die haben Volleyball gespielt. Es ist vielleicht tatsächlich dieses Überangebot und dann diese Bequemlichkeit, auch ich kann ja zu Hause auch ein bisschen zocken, ich bewege mich gar nicht raus. Hast du diese Möglichkeit nicht, ist dieser normale Instinkt plötzlich wieder da und müssen wir den Kindern das WLAN abschalten, damit wir wieder ist tatsächlich das Problem, ne? Diese Digitalisierung und die Möglichkeiten.
Würde ich behaupten, ja. Also das definitiv. Ich habe auch ein Patenkinder. Und wenn du denen das Tablet wegnimmst oder sagst, so jetzt ist vorbei, dann fangen die an, sich halt wieder mit anderen Sachen zu beschäftigen. Aber Priorität hat da schon immer das Handy.
Ja. Du bist dann nach Potsdam gegangen, relativ früh schon, ne? Dann auf
genau,
so
mit 15 bin ich nach Potsdam, aber auch auf eher, also nicht auf meine Motivation, sondern ich hatte eine Freundin in Neubrandenburg, die war Ariane Hingst-Fan. Und Ariane Hingst hat zu dem Zeitpunkt in Potsdam gespielt und die hat dann ein Probetraining organisiert, weil sie dann dort auf die Sportschule und ich habe mir halt keine Platte gemacht und habe gesagt, ja klar, komme ich mit, mach ich mit und habe dann von Potsdam das Angebot bekommen, dass ich halt auf die Sportschule darf. Genau, und dann bin ich mit 15 nach Potsdam.
Und war das ein großer Umbruch für dich, dass man sagt, plötzlich Mama, Papa nicht mehr da und oder hast du gesagt, hurra, jetzt gehört mir die Welt?
Am Anfang war das schon komisch und man hatte natürlich auch Heimweh. Aber die Potsdamer, die waren damals alle sehr, sehr jung. Das heißt, fast alle mit meinem Alter, 16, 17, 18. Und die haben uns da relativ gut aufgenommen. Und dass relativ schnell nach den Sommerferien eigentlich auch kein Heimweh mehr war.
Ja.
Und ich mich einfach in Potsdam sehr wohl gefühlt habe.
Man muss auch sagen, dass Potsdam damals das Maß der Dinge war im Frauenfußball. Ist das zu hoch gegriffen?
Damals, 98, war das zu hoch gegriffen. Also da sind sie gerade, haben sie sich mehr oder weniger stabilisiert. Damals war noch der FSV Frankfurt und der Braunheim, die SG Braunheim Frankfurt, die ja später dann, ich glaube 2001 oder 2002, zum FFC Frankfurt wurde und ja jetzt die Eintracht ist.
Ja.
FSV hat dann irgendwann seine Frauenmannschaft eingestellt. Genau, aber das war damals das Nonplusultra plus Duisburg.
Ah, okay.
Also die waren da oben, beziehungsweise auch Sportfreunde Siegen. Gab es damals noch und genau, Potsdam hat da, glaube ich, relativ viel eher Mittelfeld beziehungsweise gegen Abstieg gespielt.
Wie schwer war es dann für dich, sich als Eigengewächs in Potsdam durchzusetzen? Also du bist ja nicht zum Verein gekommen als fertige Spielerin, sondern bist entdeckt worden quasi aus dem eigenen Verein. Bernd Schröder, damals Trainerlegende im Frauenfußball, hat er das gesehen? Hat er dich relativ früh schon hochgezogen?
Ja, genau. Also ich habe am Anfang ein bisschen gebettelt tatsächlich, weil ich rein vom Alter her noch nicht bei den Frauen spielen durfte. Mhm. Und dann habe ich meiner Mutter vorgeschickt und gesagt, hier, die Sandra, das war meine damalige, die damalige Freundin, die halt Ariane Hingst-Fan war, die durfte schon die Vorbereitung mitmachen. Und dann hat meine Mutter beim Schröder angerufen und gesagt, hier, die Viola will auch mitmachen, geht das nicht. Und dann hat er das organisiert und dann hat die Vorbereitung relativ gut geklappt und ich konnte dann ein Stück weit von mir überzeugen, sodass Potsdam dann beim DFB so eine Sondergenehmigung, dass ich quasi schon mit 15,5 im Endeffekt in der Bundesliga spielen darf und habe dann halt geswitcht zwischen zweiter Mannschaft und erster Mannschaft.
Ja.
Genau, und dann lief es eigentlich tatsächlich die ersten Jahre, also muss man wirklich sagen, ich war Stammspielerin bei Potsdam, ich bin die Jugendnationalmannschaften immer eingeladen worden und habe dort auch immer gespielt. Genau, und deswegen, das war eigentlich so ein bis 21, 22 so eine Art Bilderbuchkarriere, wenn man so will.
Ja.
Gleich dann hochgezogen worden in die A-Nationalmannschaft nach der U19 und mit zur Weltmeisterschaft gefahren, Weltmeisterin geworden. Und genau, deswegen, das war am Anfang gar nicht so schwer. Ich habe einfach nur Fußball gespielt.
Gleich auf deiner Lieblingsposition, die ist?
Zentrales Mittelfeld, ja.
Doch, ja. Ne? Lenker, Denker und ab und zu mal ein Tor schießen.
Genau,
ne?
Genau.
Bernd Schröder, der gilt, wir haben gerade über ihn geredet, schöne Grüße, falls er das hört, als Vater des Erfolges in Potsdam, er hat dann eine Ära geprägt, ist jetzt im Ruhestand. Ist das der Grund, warum Potsdam im Frauenfußball jetzt nicht mehr dasteht, wo sie mal standen, sind jetzt abgestiegen aus der ersten Liga? Ist das der Grund, meinst du, dass das mit Bernd Schröder allein zu tun hat, dass er dort nicht mehr wirkt?
Nee, das glaube ich nicht. Also Potsdam hat verpasst, seine Strukturen so anzupassen an den modernen Fußballsport. Und
ja.
Wenn man, genau, und deswegen glaube ich nicht, dass das mit Herrn Schröder zu tun hat, sondern einfach mit den Menschen, die dahinter gewaltet haben oder walten.
Ja.
Genau, die da, ja, keine Ahnung, ich meine, ich kenne ja keine Internas.
Nee.
Deswegen weiß ich es natürlich nicht genau, aber wenn man das ein oder andere gehört hat, ist da das ein oder andere schon schiefgelaufen. Es hat nichts mit Bernd Schröder zu tun.
Ja, wenn wir schon mal dabei sind, wie muss auch ein moderner Frauenfußballverein, der, ich sage jetzt mal, in der ersten Liga bestehen will und vielleicht dann auch mal europäische Ziele anstrebt, wie muss der heutzutage aufgestellt sein?
Was vielen Spielerinnen sehr, sehr wichtig ist, ist die Infrastruktur, damit sie halt ihrem Sport so nachgehen können. Also sprich, wie sehen die Plätze aus? Gibt es einen Kraftraum? Gibt es eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeut? Habe ich eine Videoanalyse? Und solche Geschichten, die sind wichtig. Und dann kommt natürlich im Endeffekt dann auch noch das Gehalt dazu. Also
ja.
Viele Spielerinnen, vor allen Dingen in der ersten Liga, wollen nebenbei nicht mehr arbeiten.
Ja.
Und sollten nebenbei auch nicht mehr arbeiten. Und da musst du natürlich ein entsprechendes Gehalt in die Hand nehmen, dass das dann auch möglich ist.
Mhm.
Und das sind so die beiden Säulen, würde ich sagen, wo Spielerinnen im Endeffekt drauf gucken.
Ja. Und wie überzeugst du jetzt zum Beispiel eine Spielerin, die bislang zweite Liga gespielt hat, davon jetzt ihren Job oder ihr Studium vielleicht zu unterbrechen und vielleicht doch mal mit dem Profifußball oder mit dem Ganztagsprofi sein, wie überzeugst du sie, dass sie das jetzt machen soll?
Also da brauche ich sie generell eigentlich nicht überzeugen, sondern die haben ja die Leidenschaft, den Fußballsport als Beruf auszuüben. Das ist ja deren Ziel. Sie wissen natürlich auch, dass sie nebenbei was machen müssen. Also sprich, die meisten studieren Fernstudium.
Ja.
Genau, oder haben studiert und haben dann nach ihrem Studium eine Pause eingelegt. Einige sind bei uns noch dabei und wissen aber, dass sie sich dann jetzt erstmal auf den Fußball konzentrieren möchten und dann die nächsten 2, 3, 4 Jahre, mhm, keine Ahnung, die Karriere nachgehen möchten und sagen dann gehen sie halt in den Beruf danach.
Mhm. Um bei deiner Karriere weiterzumachen, du hast im Grunde genommen ja alles geschafft. Mit 20 DFB-Debüt, dann ein Jahr, im selben Jahr dann noch Weltmeisterin. Das war sicherlich ein Traum. Jahr darauf Bronze bei Olympia. Es ging so weiter, wie du gesagt hast, Traumkarriere. Und jetzt, wo du es geschafft hast, da gehst du in die USA nach Florida. Was war da?
Ja, das 2005, das war tatsächlich nicht so ein gutes Jahr. Ich würde behaupten, dass dass meine Karriere zu steil nach oben ging,
ja,
und ich zufrieden wurde. Also ich war nicht mehr hungrig genug und habe Dinge schleifen lassen, habe zugenommen und habe dann im Endeffekt nicht mehr so einen Fußball gespielt, wie ich ihn eigentlich gewohnt war zu spielen. Und dann bin ich halt nicht mit zur Nationalmannschaft 2005 nach England gefahren, sondern aussortiert worden, weil ich im Endeffekt so, und habe das aber nicht wirklich eingesehen, dass das jetzt irgendwie meine Schuld ist, sondern dachte tatsächlich, dass die Frau Theuner-Meyer was Persönliches gegen mich hat,
ja,
und mich deswegen nicht mitnehmen wollte.
Hast du rebelliert wie Olli Kahn?
Genau, und dann war das natürlich auch schwierig mit dem Herrn Schröder, der, ja, natürlich auch seinen Charakter und seinen Kopf hat. Und mir das ein oder andere dann auf der Saisonende, zum Saisonende 2005 erzählt hat, von wegen Konzentration etc. Und da habe ich mich dann so ein bisschen wie ein angeschossenes Reh gefühlt und dachte, so, wenn mich dann jetzt hier keiner mehr möchte, dann gehe ich jetzt einfach nach Amerika.
In den anderen Wald sozusagen.
Genau, genau. Und dann war ich dann am College in Florida State für ein Jahr. Und so hat dann, sage ich jetzt mal, die schwungvolle Karriere einen kleinen Knicks bekommen.
Mhm. Aber alle, die ich getroffen habe, die mal im College waren und sich dafür entschieden haben, egal ob Fußball oder andere Sportarten, die waren hellauf begeistert. Wie waren deine Erfahrungen?
Ja, also das Jahr war fantastisch für mich tatsächlich, aber nicht fußballerisch. Also, sondern wirklich einfach nur, was das Lebensgefühl angeht, was, ja, die Entwicklung angeht, was die englische Sprache. Mein Englisch war da vorne Katastrophe. Jetzt ist es zumindest so, dass ich mich unterhalten kann. Und ja, also das College-Leben ist im Endeffekt genauso, wie es in den ganzen Serien etc. gezeigt wurde.
Ja.
Ist genau so. Und genau so ein Leben hatte ich dann im Endeffekt vor Ort. Aber fußballerisch hat es mich nicht weitergebracht.
Ja. Wem würdest du denn raten, so ein College, so eine College-Erfahrung zu machen? Wenn du jetzt Fußball spielst und wem würdest du raten? Der den Durchbruch nicht schafft? Oder ist es generell eine gute Erfahrung?
Schon, also ich glaube, es ist eine sehr gute Erfahrung für jeden Menschen, sage ich jetzt mal. Und generell, glaube ich, ist es für die Spielerinnen oder Spieler, die den Durchbruch nicht schaffen, ist eine Möglichkeit hinzugehen und dann halt einfach mit einem Stipendium, weil die verteilen die Colleges ja, mhm, relativ gerne. Und dann lebst du halt 4 Jahre für Umme, also für nix in Amerika.
Ja.
Und die Chance sollten schon viele Spielerinnen nutzen, die im Endeffekt es nicht in die erste Liga schaffen.
Wenn ich das richtig recherchiert habe und du dort fertig warst, nimmst du nicht direkt den Flieger nach Deutschland, sondern den nach Island. Bist du ins falsche Flugzeug gestiegen oder wie war die Geschichte?
Die Geschichte war so, dass ich einen Vertrag beim FCR Duisburg damals, also heute MSV, unterschrieben hatte, ab dem 1.7. Und dann aber mein Trainer von Amerika mit der Trainerin aus Island Kontakt hat. Und die schreiben sich wohl immer nach den wenn die Semester vorbei sind,
okay,
ob es irgendwelche Spielerinnen gibt, die frisch vom College sind, die halt Bock auf Island haben. Und dann kam er da mit der Idee auf mich zu. Und ich war in Amerika im April fertig, in April, und hatte quasi in Anführungszeichen nichts zu tun, den Mai, Juni und Juli. Und die Saison geht in Island tatsächlich nur bis Mitte August. Und dann so ist die Idee entstanden, ja, warum eigentlich nicht? Dann gehe ich mal 3 Monate nach Island, war ich noch nie.
Ja.
Genau, und habe dort dann die 3 Monate unterschrieben und bin dann Ende Juli wieder her und habe dann für Duisburg gespielt.
Ja, aber erzähl mal, Liga, Erfahrung, Geysire, warme Außenbecken, das ist ja, Island ist ja wirklich nicht nur eine Reise wert, wie man jetzt an dir sieht, sondern auch einen längeren Aufenthalt, ne?
Unbedingt, also das Island ist ein wunderschönes Land, so viel Natur, was ich erlebt habe, und da hat die Trainerin tatsächlich auch viel, viel dazu beigetragen. Die hat sich dann so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und hat mir wirklich die Insel gezeigt, und die ist wirklich wahnsinnig schön.
Ja.
Das Fußballspielen, also das Level vom Fußballspielen, das war jetzt begrenzt, aber Es hat trotzdem Spaß gemacht, die 3 Monate da auf der Insel zu leben.
Welcher Verein war das nochmal?
Valur Reykjavik.
Ach, Valur, die ja, kennt genau. man ja auch bei den Herren.
Genau. Das ist so mit der bekannteste Club dort.
Seid ihr Meister irgendwas geworden da?
Wir sind Meister geworden, genau, und Pokalsieger.
Okay. Ja, und dann kommst du zurück. Und bei Turbine, sondern es geht über Duisburg nach Bad Neuenahr, ne?
Genau.
Wie hast du die Zeit so im Rückblick in Erinnerung, dass du sagst, okay, ich muss das für mich wieder finden, habe mich ein bisschen auch persönlich vielleicht geändert? Waren da irgendwelche, Prozesse, die dann irgendwann mal abgeschlossen waren? Also die junge Draufgängerin Viola ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abgeklärter geworden, was vielleicht ja WM-Absagen oder so anbetrifft?
Nee, also ich war tatsächlich immer noch jung und dumm. Auch mit dem Jahr in Amerika, und eigentlich hat mein Name, sage ich jetzt mal, für mich gearbeitet, und deswegen habe ich einen relativ guten Vertrag bei Duisburg bekommen. Aber ich bin in Amerika, habe ich 10 Kilo zugenommen und hatte nicht mehr unbedingt eine Leistungssportfigur. Okay. Und konnte mich dann auch nicht in Duisburg durchsetzen und war aber immer noch der Meinung, dass ja alle anderen schuld sind und dass das nicht an mir liegt, und habe dann keinen Anschlussvertrag bekommen bei Duisburg. Die haben dann gesagt, du bist zu teuer und dafür spielst du halt zu schlecht. Und meine damalige Freundin hat aber in Duisburg gespielt, und deswegen bin ich halt nach Bad Neuenahr gegangen, weil ich keine Fernbeziehung wollte, sage ich jetzt mal. Und Bad Neuenahr ist ein relativ kleines Städtchen in der Nähe von Köln, genau, um dort dann halt noch ein Jahr zu spielen. Und dann hat sich das aber während des Jahres, ist die Beziehung beendet worden, und dann hat mich halt dort nichts mehr gehalten. Mein Studium war fertig 2008, und dann habe ich gedacht, dann gehst du jetzt wieder zu Potsdam zurück, da kennst du alles, da weißt du alles, Schröder will dich noch, und findest dann vielleicht wieder zurück zur alter Stärke.
Bevor wir darüber sprechen, will ich auf etwas anspielen. 2006 spielst du eine von 4 Hauptrollen im Kinofilm Fußballgöttinnen, für die es keinen Oscar gab. Oder habe ich da was verpasst, sowohl bei der Verleihung als auch bei dem Film?
Einen Oscar gab es da nicht. Nee, genau, das war so ein Filmteam.
Ja.
Die haben, glaube ich, studiert, und das war deren Abschlussarbeit.
Okay.
Und dann haben sie 4 Frauen, die im Fußball oder um den Fußball arbeiten, begleitet. Und eine davon war ich. Dann gab es noch einen Fan von Stuttgarter Kickers. Dann gab es noch eine Zeugwärtin, die für so eine Kreisklasse da halt die Zeugwerte gemacht hat, und eine Schiedsrichterin.
Genau. Ja.
Und dann wurden wir ein Jahr lang begleitet.
Wie siehst du den Film heute?
Oh, witzig. Also wenn ich mir den angucke, muss ich schon das ein oder andere Mal schmunzeln. So, was man dann, also erstens, was man anhat, wie man aussah, was man von sich gegeben hat. Und genau.
Für alle, die es interessiert oder den gerne mal auf YouTube nachgucken wollen. Mhm. Fußballgöttinnen, Viola Odebrecht spielt da eine von 4 Hauptrollen. Du hast es gerade auch betont, oder musstest nebenbei eine Ausbildung oder Studium machen, weil Frauenfußball kein Profijob war im Sinne von Rücklagenbildung für die Karriere danach, oder?
Genau. Also man konnte nicht wirklich viel verdienen. Ich glaube, ich habe summa summarum 1.000er bekommen. Genau, und das hat halt jetzt nicht unbedingt fürs Leben gereicht.
Das war damals schon ein sehr guter Vertrag, also wenn man so mit 1.000 Euro...
Ich glaube, das war schon ein guter Vertrag, ohne dass ich jetzt einen Vergleichswert hatte, weil man sich über Zahlen jetzt nicht unbedingt ausgetauscht hat beziehungsweise besprochen hat. Aber
Was hat sich geändert seitdem? Ist der Frauenfußball jetzt auf einem guten Weg?
Das hoffe ich. Also es hat so ein Stück weit den Anschein, dass die Europameisterschaft 2022 letztes Jahr irgendwie so einen Kick-off gegeben hat und die Euphorie dann jetzt endlich mal bleibt.
Ja.
Viele sagen, also wir müssen mal gucken, ob es jetzt in der neuen Saison auch so ist, weil das war jetzt die letzte Saison, die Saison nach der Europameisterschaft.
Die Nachhalt so ein bisschen. Ne?
Genau, und wir hoffen natürlich alle, die wir im Frauenfußball arbeiten, dass das nachhaltig bleibt und dass die Zuschauer nächste Saison genauso in die Stadien gehen und der Frauenfußball halt weiter nach vorne kommt.
Ja. Nochmal zurück zu Bernd Schröder. Du bist dann quasi nach dieser Zeit nochmal zurück. War euer Verhältnis dann geglättet oder warst du einsichtiger?
Nee, das hat gedauert. In dem ersten Jahr habe ich auch noch gespielt, von 2008 bis 2009, relativ häufig gespielt, dann sind wir Meister geworden. Und in dem Jahr 2009 hat Herr Schröder ganz viele neue Spielerinnen verpflichtet. Und dann saß ich in der Saison 2009, 2010 das erste halbe Jahr erstmal nur auf der Bank.
Ja.
Und konnte mich dahingehend auch nicht wirklich durchsetzen. Und da hat es dann irgendwie Klick gemacht, warum auch immer, erst da. Ich keine Ahnung warum, aber da habe ich dann in Anführungszeichen Spacken zusammengekniffen und habe an mir gearbeitet, also habe an meinen Schnelligkeits-Skills gearbeitet, habe im Training mehr Gas gegeben und. Und dann hat es noch ein paar Monate gedauert, aber dann bin ich halt wieder zur Stammspielerin geworden.
Und nebenbei war dir immer schon klar, weil wir dann auch über die Zeit dann danach reden und welche Gedanken man schon während seiner Profikarriere hat, dir muss ja klar gewesen sein, danach muss ich irgendwas machen. Waren da die Wege, waren das verschiedene Optionen, die du da im Kopf hattest oder war klar, ich will versuchen, im Frauenfußball Fuß zu fassen?
Nee, gar nicht. Also das war mir nicht bewusst, dass ich später mal in so einem Job arbeite, wie ich es heute tue.
Ja.
Ich habe alles gemacht. Also irgendwie wurde ich von meinem Elternhaus so erzogen, dass Arbeit wichtig ist und dass man nebenbei, neben dem Fußball auch arbeiten muss und sollte, um halt Berufserfahrung zu sammeln, um da den Lebenslauf auch so aufzubessern. Das ist dann später, wenn ich keinen Fußball mehr spiele, im Endeffekt halt auch einen Lebenslauf darstellt, der mir den Berufswunsch dann im Endeffekt ermöglicht. Und deswegen habe ich alles gemacht. Also als ich dann zurück nach Potsdam bin, habe ich erst sechsmonatiges Praktikum bei der SPD gemacht, weil der Ministerpräsident Platzek war relativ gut befreundet mit Herrn Schröder.
Ja.
Und dann bin ich da reingegangen.
Also mit dem Trainer Schröder, nicht mit Gerhard, also mit Gerhard
genau,
wahrscheinlich auch.
Genau,
aber
möglich, genau. Nee, mit Bernd Schröder. Und der Platzek war auch regelmäßig bei unseren Spielen, als er damals Ministerpräsident war. Und dann bin ich da, hab ein Praktikum gemacht, so kurze Zeit danach. Habe ich bei einem Start-up Kosmetikfirma Hyapur.
Ja.
Nennt sich das. Hab da halt eigentlich alles, also Account Manager gemacht, weil ich halt unbedingt arbeiten wollte. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber ich hatte jetzt keinen klaren Berufswunsch, sondern bei mir war es einfach nur Hauptsache, ich arbeite und hab halt im Lebenslauf was stehen und keine Lücke.
Ja.
Und genau, dass mich dann die Reise wieder zurück zum Fußball auch hinter den Kulissen bringt, das war lange Zeit nicht klar.
Das war dir also wichtig, auch aus finanzieller Sicht oder eher so aus ich kann mich ausprobieren. Ich habe jetzt den Luxus, Sport zu treiben und dann auch nebenbei viele verschiedene Dinge zu machen, um einfach dann auch meinen Weg zu finden.
Der Ursprung war wirklich, ich muss arbeiten, damit später der Mensch, der mich dann einstellt, den Job hatte ich jetzt noch nicht im Kopf, dass der Mensch sieht, dass ich viele verschiedene Sachen gemacht habe und dass ich dann quasi so in einen richtigen Job gehe.
Ja.
Genau, das war dann der Antrieb. Also es war gar nicht heraus, okay, ich probiere mich jetzt einfach überall aus und habe dann irgendwas und finde dann irgendwas und dann tatsächlich, ich will arbeiten, damit das im Lebenslauf steht und ich dann später bessere Chancen habe, eine Arbeit zu finden.
War dir klar, dann und dann höre ich auf? Hast du dir da irgendwie ein Alter gesetzt? Hast du dir andere Merkmale als Endpunkt gesetzt, wo du gesagt hast, wenn ich das und das nicht mehr schaffe, wenn ich nicht mehr Stamm spiele, wenn ich einfach nur mitfahre, dann höre ich lieber auf? Oder wie war das bei dir?
Nee, so Gedanken hatte ich tatsächlich nicht. Mir war klar, als ich 2011 wieder Nationalspielerin wurde, ist ja nach der Weltmeisterschaft, als das Frühzeitausscheiden ausscheiden, war der erste Lehrgang nach der Weltmeisterschaft mein erster. Und da war mir klar, okay, bis 2013, dann bin ich 30, bis dahin will ich definitiv, also die Europameisterschaft will ich unbedingt mitmachen. Und dann habe ich schon überlegt, ob es da gegebenenfalls danach dann nicht zumindest bei der Nationalmannschaft dann ein Stopp ist und ich da aufhöre. Aber richtig damit beschäftigt, wann ich auch im Verein aufhöre, habe ich mich zu der Zeit nicht.
Wie ist es dann gelaufen? Wie kam es dann?
Ich habe mir bei einem Lehrgang in Amerika wurde ich gefoult und habe seitdem dann Knieschmerzen und habe dann, als ich wieder zurück war, mich einem MRT unterzogen. Und dann kam schon raus, dass mein rechtes Knie so ein bisschen Knorpelschaden hat und Probleme. Und ob ich es spülen, also es gab quasi zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich es operieren lassen können, heißt so spülen, dass man dann den Knorpel glättet etc. Das ist ein kleiner arthroskopischer Eingriff. Oder das halt nicht machen, sondern mit Muskeln versuchen, das so oft zu trainieren, dass es halt hält. Und dadurch, dass ich sehr viel Respekt davor hatte, wenn ich mich jetzt unter das Messer lege, dass ich dann bis 2013, also bis zur Europameisterschaft, nicht wieder fit bin, habe ich dann gedacht, ja gut, okay, dann trainiere ich es halt auf und mache halt spezielles Training, sage ich jetzt mal. Und das war die falsche Entscheidung, rückblickend, muss man sagen, weil es wirklich von Woche zu Woche, Monat zu Monat immer schlimmer geworden ist. Und ich auch ganz, ganz viele Spritzen, ich habe, keine Ahnung, ich habe Hyaluron reingespritzt bekommen, ich habe Cortison reingespritzt bekommen und es wurde leider immer schlimmer. Und dann kam das Pokalfinale 2013, in Köln war das damals schon und beim Abschlusstraining hatte ich eine Situation, wo ich danach dann gar nicht mehr auftreten konnte. Und dann hat der Arzt, der damals da war, mir es für Finale so gespritzt, also so betäubt, dass ich quasi das Finale noch spielen konnte. Und dann danach war aber klar, dass ich mich unter das Messer legen musste.
Ja.
Und in dem halben Jahr, also der Lehrgang, wo der Ursprungsunfall war, sage ich jetzt mal, das ist, glaube ich, Oktober, November oder so gewesen, 2012, verging jetzt so ein halbes Jahr. Und dann musste ich leider operiert werden und dann konnte man halt gar keinen Knorpel mehr retten. Und dann haben sie mir quasi den kompletten Knorpel, also alles, die ganzen Reste, die da waren, haben sie mir dann im Endeffekt rausgenommen.
Und man konnte aber weiterspielen, weil 2013 DFB-Pokalsieger, 2015 auch nochmal.
Ja, man konnte noch weiterspielen. Also der Arzt meinte, dass es die Möglichkeit gibt oder eigentlich, dass es schaffbar ist, mit so einem Knie trotzdem noch Fußball zu spielen. Und da war dann natürlich mein Ehrgeiz geweckt und das wollte ich dann halt schaffen. Aber auch da muss man sagen, hätte ich eine bessere Reha machen müssen. Ich habe viel zu früh wieder angefangen mit Fußballspielen. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber dadurch, dass der Zeitraum vor der OP so lang war und ich so lange mit Schmerzen gespielt habe, sage ich immer, habe ich mir so ein also angewöhnt zu humpeln. Mhm. Also ich konnte dann nicht mehr normal laufen. Alle haben immer gesagt.
Wie so eine Art Schonhaltung, ne?
Genau. Und alle haben immer gesagt, ja, dann lauf doch mal normal oder steuerst. Und ich konnte es aber auch nicht mehr ansteuern. Also ich habe selber quasi nicht gemerkt, wie ich gehumpelt bin, erst wenn ich mich spielen habe sehen. Und das war dann mehr schlecht als recht. Und das Knie wurde auch jedes Mal wieder entzündet gewesen und so in der Saison 2013, 2014. Und mein Vertrag bei Wolfsburg ging aber noch bis 2015. Und habe dann 2013, 14 halt auch noch ganz normal gespielt, auch noch Champions League gespielt. Da sind wir ja auch Champions League-Sieger geworden 2014. Und dann habe ich aber gesagt, nach der Sommerpause, ich will das erstmal wieder richtig auftrainieren, weil das konnte sich ja keiner mit angucken, dass ich da die ganze Zeit am Rumhumpeln bin. Also ich selber ja persönlich auch nicht.
Ja.
Genau. Und das hat dann leider nicht mehr funktioniert. Also das Knie ist permanent entzündet gewesen, andauernd dick gewesen. Ich war kurz davor, wieder auf den Platz zu gehen, wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Und dann ist irgendeine Situation passiert und das Knie ist wieder komplett zerschossen gewesen, komplett dick. Dann musste er wieder mit Lymphdrainage anfangen, dann musste wieder kleine Brötchen backen und. Und irgendwann konnte ich dann halt psychisch auch nicht mehr.
Ja.
Also da war ich war psychisch so durch, weil wenn du halt 2 Monate Vollgas gibst, trainierst, Muskeln etc. und einzelne Sachen machst und dann fällt es halt wieder zurück und dann musst du halt wieder 2 Monate pausieren und so ging das die ganze Zeit. Und dann habe ich für mich entschlossen, schon in der Winterpause 2014, 15, dass das keinen Sinn mehr macht, zurückzukommen und habe dann halt beschlossen, nicht mehr Fußball zu spielen.
Aha. Champions League Finale, du hast es angesprochen, DFB Pokalfinale mit Potsdam. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seid ihr die Mannschaft gewesen, die erste Champions League nach Deutschland geholt habt, oder?
Ja, Die hatten, die haben den Wettbewerb umgestellt. Vorher hieß es noch UEFA Cup. Mhm. Und der UEFA Cup hatte immer zwei Finale, also ein Hinspiel und ein Rückspiel.
Ja. Yeah.
Genau. Und 2009, 2010 war die erste Saison, wo die UEFA den Modus an die Männer, also dass es quasi nur ein einziges Finale gab. Und das Finale war immer in einem kleineren Stadion neben kurz vor dem Finale der Männer. Also wir haben 2010 in Kretafe gespielt. Da passten, glaube ich, 25.000 Leute rein oder sonst
dergleichen. Champions League war in Madrid.
Genau, und da hat Inter Mailand gegen Bayern München gespielt. Und dann haben wir das so gekoppelt, dass beide Champions League-Teilnehmer, Finalisten, Tickets für das Champions League-Spiel der Männer bekommt. Genau.
Hat Inter Mailand gewonnen, ne, glaube ich?
Inter Mailand hat gewonnen, 2-0. Ja. Genau, im Bernabeu Stadion. Und das war natürlich ein super Erlebnis. Ich meine, du wirst, am Donnerstag haben wir gespielt, dann sind wir Champions League-Siegerin gewesen. Dann haben wir uns dann auch zwei ganz tolle Tage in Spanien gemacht und sind dann halt am Samstag ins Bernabeu gegangen und hatten da halt auch war einfach ein Riesenerlebnis. Ja. Also es war schon schön.
Und dann hast du ja 10 Jahre später oder fast ja auch nochmal Finals gespielt, Champions League mit Wolfsburg, das letzte Finale, glaube ich, was du selbst persönlich hast. Wie hat sich die Entwicklung da, hat sich da schon eine vollzogen? Also, dass der Frauenfußball einfach attraktiver dann auch im Finale vielleicht alleine bekommt oder so?
Ja, würde ich schon behaupten. Also generell schon alleine, oder wurde mir gesagt, dass 2010 war es ja ein Elfmeterschießen gegen Lyon. Und da haben wohl alleine 7 Millionen Menschen am Bildschirm gehangen und uns halt und die Daumen gedrückt, so. Und wenn man sich das jetzt sieht, jetzt 10 Jahre später, ich glaube 2022, die Europameisterschaftsfinale haben, glaube ich, auch irgendwie 16 oder 17 Millionen gesehen. Also man sieht schon, dass der Zuspruch da deutlich anders ist und mehr ist und dass jetzt auch viele Leute einfach Bescheid wissen, also wissen, dass es Frauenfußball gibt, wissen, wer da in der ersten Liga spielt, wer, keine Ahnung, einige Namen werden durchaus auch genannt. Und ich finde schon, dass man den Wandel da sieht.
Hm. Ist der Frauenfußball, also wenn ich aus meiner bescheidenen Beobachtung das so sagen darf, er hat sich sehr, sehr positiv geändert, was die Spielkultur, Spielphilosophie, also früher mit Verlaub, ich sag mal so, als ich noch kleiner Junge war, dann hat man immer gesagt, das ist der Hausfrauensport, also Hausfrauenmuttis laufen da auf, und heutzutage muss ich tatsächlich dem entgegenhalten, dass es ein wunderbar anzusehendes Fußballspiel ist, wenn zwei Frauenmannschaften aufeinandertreffen, weil das so ein Stück weit noch ehrlicher ist, wenn ich jetzt was habe ich jetzt zuletzt gesehen? Ich glaube, das Champions League Halbfinale Wolfsburg gegen Arsenal London, ne? Und das war so ein offener Schlagabtausch. Es war irgendwie herzerwärmend, wo ich gesagt habe, ich hätte nie gedacht, dass mich das mal so begeistern kann. Hat sich der Frauenfußball so auch extrem entwickelt, dass man physisch alles quasi 90 Minuten rauf und runter, da waren früher viel mehr Pausen drin, da war auch, ja, ich sag mal so, die Spielkultur nicht so hoch. Das muss man ja konstatieren, wenn man das von damals und heute vergleicht.
Definitiv, aber auf alle Fälle hat sich der Frauenfußball dahingehend entwickelt, dass er einfach attraktiver zu schauen ist, 100%ig. Ja. Also, aber das hast du ja beim Männerfußball im Endeffekt auch, wenn du in Spiele guckst von vor 15 Jahren, und das mit den Spielen vergleichst, die du heute siehst, ist das auch ein komplett anderer Sport. Und genauso hat sich der Frauenfußball im Endeffekt auch entwickelt. Wir haben mehr Möglichkeiten, die Spielerinnen haben mehr Möglichkeiten, sich auszubilden, sich weiterzubilden, besser zu werden. Und dann ist ja natürlich auch die logische Konsequenz, dass der Fußball, den sie spielen, auch besser wird.
Bist du denn zufrieden gewesen mit dem, was eure Mannschaft, RB Leipzigs Fußball, Frauen in der zweiten Liga so gezeigt haben, was die Mädels so gezeigt haben über die Saison gesehen?
Ja, doch, da bin ich schon zufrieden. Wir haben attraktiven Fußball gespielt, sehr schöne Kombination dabei gewesen. Die Mannschaft, finde ich, hat sich im Vergleich zum letzten Jahr, zu der Saison davor, auch nochmal weiterentwickelt. Also die einzelnen Spielerinnen, es sind ja schon relativ viele Spielerinnen, die lange bei uns sind, schon in den letzten 2-3 Jahre. Und auch da finde ich, dass das eine Entwicklung genommen hat. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass sie daran anknüpfen können und dann im Endeffekt nächstes Jahr beweisen, dass sie erstligatauglich sind.
DFB-Pokal, zum Finale hat es nicht ganz gereicht. Mhm. Ne? War dieses Halbfinale vielleicht auch so etwas wie schon mal so ein erstes Abtasten mit der Bundesliga? Weil die Niederlage gegen Freiburg war schon ein bisschen unglücklich, so kann man das so sagen?
Ja, die war unglücklich. Wobei, wenn man 90 Minuten sich angeguckt hat, fand ich schon, dass Freiburg die bessere Mannschaft war. Also die hatten mehr einen Ball, die hatten jetzt keine hundertprozentigen Chancen, Torschancen, aber rein von der Spielanlage und von der Physis waren die an dem Tag einfach besser. Aber letztendlich war es natürlich schade, dass wir da so verloren haben in der 94. Minute, glaube ich. Wir haben alle schon irgendwie mit einer Verlängerung und Elfmeterschießen oder so ein bisschen gehofft und gemunkelt. Man muss aber sagen, das wäre zu früh gewesen. Also wir haben zwar eine klasse Pokalsaison gespielt und dass wir im Halbfinale standen, fand ich, war auch zu Recht, wenn man sich die Spiele davor angeguckt hat. Aber das ist, glaube ich, oder das wäre, glaube ich, ein bisschen zu früh gewesen für die ein oder andere Spielerin. Und insofern haben sie jetzt Beigeschmack bekommen. Und es ist natürlich was anderes, so Highlight-Spiele gegen Erstliga-Clubs zu spielen. Und nächstes Jahr das dann aber jedes Wochenende
zu haben, ne?
Zu haben, genau. Ja. Deswegen.
Zurück zu deinem Karriereende 2015, also du hast beschlossen im Winter zu sagen, okay, jetzt im Sommer ist Schluss. War da dann klar, wie es weitergeht mit dir, wie der Plan B aussieht?
Da war dann zum Glück schon klar, ja. Weil als ich 2012 in Wolfsburg angefangen habe, kam ich da hin und habe denen gesagt, hier, mir ist aber super wichtig, dass ich nebenbei auch was mache. Ich kann nicht nur Fußball spielen, also schon allein wegen meinem Kopf nicht, aber natürlich auch wegen des angegebenen Lebenslaufs. Und habe dann da meine Lebensläufe abgegeben. Das haben dann überall hingeschickt und wurde ich aber leider nicht genommen. Und dann hat die Nachwuchsleitung von Wolfsburg gesagt, dass sie halt so ein bisschen administrative Unterstützung braucht, ob das nicht gegebenenfalls was für mich wäre.
Allgemein Frauen, Mädchen oder
Mädchen? Mädchen. Mädchen, genau. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Alles andere ist ja jetzt irgendwie in Sand verlaufen. Dann helfe ich halt hier im Büro, ist ja gar kein, so bin ich in Frauen- bzw. Mädchenfußball gerutscht.
Ja.
Und habe das dann in Wolfsburg gemacht und anscheinend auch nicht so schlecht. Also habe mir dann schon einen relativ guten Ruf aufgebaut für den Nachwuchs und habe dann schon 2014 die administrative Leitung für den Nachwuchsbereich machen dürfen. Und als ich dann 2015 zum Ralf Kellermann gesagt habe, dass ich jetzt keine Fußballspielerin mehr sein kann und auch nicht mehr zurückkomme, hat er mir dann angeboten, da ab dem Sommer dann 2015 auch die sportliche, weil da ist der Stefan Lerch, war der. Und der ist dann hochgerückt in den Trainerbereich der ersten Frauen. Und ich habe das dann quasi komplett alleine gemacht.
Das ist eigentlich ein smoother Übergang, ne?
Definitiv.
Hast du denn heute, wenn mir dein rechtes Knie, wenn du das so lidierst, hast du heute Probleme mit dem Knie oder kannst du alles noch machen?
Also grundsätzlich kann ich schon noch alles machen, aber ich habe auch Probleme. Also wenn ich lange stehe, wenn es kalt wird, wenn ich lange Auto fahre, also lange eine Position innehabe, dann tut das Knie schon weh.
Ja, aber so beim Training, so den Antrieb haben mitzukicken, das gibt's nicht mehr.
Nee, also ich könnte mit Sicherheit mal eine halbe Stunde so mitmachen, aber dann würde das Knie halt gleich wieder entzündet werden.
Ja.
Und dann sind das halt Schmerzen, die jetzt nicht unbedingt so nett sind. Und deswegen mache ich das nicht mehr. Also da mal einen Ball mitspielen oder mal ein bisschen die Pille nach oben halten im Training, das ist noch machbar, aber darüber hinaus mache ich eigentlich nichts.
Ja, wenn man sich jetzt deinen jetzigen Job vorstellt, bist du quasi der Max Eber in der Position bei den Fußballfrauen. Wie weit seid ihr jetzt so administrativ noch weg vom Profifußball? Ist das noch ein großer Unterschied oder habt ihr auch Videos, Analysten, Scouts und so weiter und so fort?
Nee, so einen großen Apparat wie eine erste Bundesliga-Herrenmannschaft haben wir nicht. Also
hat den überhaupt jemand, vielleicht Wolfsburg, Bayern?
Das glaube ich nicht. Nein. Also dass selbst die, also die sind besser ausgestattet, haben mehr Manpower als wir, aber dass die ähnliche Manpower haben wie bei den Profis, das wage ich zu bezweifeln. Also auf München nicht. Genau. Und ausgestattet. Wenn man sich aber andere Vereine anguckt, auch aus der Bundesliga, sind wir schon sehr, sehr gut und sehr, sehr weit. Also wir haben im Endeffekt um die Mannschaft schon 8 Personen, die festangestellt sind, die sich rein nur um die Belange der ersten Frauen kümmern, ob es jetzt im administrativen oder im sportlichen Bereich ist. Und wenn man das vergleicht mit anderen Bundesliga-Clubs, dann sind wir da schon sehr gut aufgestellt.
Waren die Erfahrungen, die du gemacht hast in Wolfsburg, enorm wichtig, die anfänglichen Erfahrungen in dem Mädchenbereich, um zu sagen, okay, ich traue mir den Job auch als sportliche Leiterin zu, dass du im Grunde genommen so das Gesamtgeschehen im Blick hattest, du wusstest, was auf dich zukommt?
Das hat mit Sicherheit geholfen, dass ich die gleiche Position für den Nachwuchs inne hatte in Wolfsburg und jetzt im Endeffekt einfach nur die ersten Frauen dazu kommen. Und deswegen, aber da gab es jetzt für mich jetzt nicht, traue ich mir das zu oder traue ich mir das nicht zu.
Viola
und,
traut sich vieles, fast alles zu.
Ja, genau. Und deswegen, das war einfach spannend, als das Angebot kam. War das einfach spannend zu hören und dass RB Leipzig in die Bundesliga will, dass sie dann mittel- bis langfristig gegebenenfalls auch mal Champions League spielen wollte. Und da dann an der Spitze zu sitzen, ist natürlich schon sehr attraktiv. Na, und Leipzig ist eine schöne Stadt. Und da habe ich nicht lange gefackelt.
Kanntest du Leipzig vorher so?
Nee.
Als Neubrandenburgerin?
Ich bin, glaube ich, ein einziges Mal hier gewesen vorher in der Stadt. Und da, glaube ich, auch nur am Bahnhof. Und deswegen dann, also kann ich
Frauenfußball hatte nicht. Keinen Bezug zu Leipzig, nee. Und auch nicht
die. Na doch, es gab ja den FFV Leipzig. Und es gab vorher, wie hießen die denn? Lok Leipzig. Genau. Und die haben auch mal die haben auch mal Bundesliga gespielt. Also ich war schon auch hier zum Fußballspielen aktiv, aber darüber hinaus halt gar nichts.
Ja. Jetzt bist du, wie gesagt, schon eine ganze Weile hier. Was sind denn so deine Visionen, deine ganz persönlichen? Wo soll es mal hingehen? Also am besten mit RB Leipzig, da brauchst du da nicht umziehen. Aber ist das schon was, wo du sagst, okay, ich habe mal Champions League-Finale als Spieler erlebt, ich möchte das auch mal als Trainerin, ich möchte mal, Trainerin sage ich schon, als Managerin, ich möchte das auch mal Deutsche Meisterschaften und auch DFB-Pokal, das ist wahrscheinlich, da wart ihr schon nah dran, auch eher zu realisieren. Ist das so ein Ziel? Oder sind also das ich, Ziele? Ich habe mehrere genannt.
Wenn ich ganz, ganz wild träumen dürfte, dann wäre es natürlich so, schon schön, sowohl als Spielerin das Triple geholt zu haben, als auch als Managerin das Triple. So. Ja. Also das wäre schon mal, dann ist aber ganz utopisch. Ich meine, da müssen ja ganz viele Faktoren passen. Und alle anderen ist natürlich schon ein Ziel, nächstes Jahr jetzt erstmal in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und hoffentlich schnellstmöglich nicht gegen den Abstieg zu spielen, sondern schnellstmöglich gesichert zu sein und dann halt von Jahr zu Jahr die Tabelle nach oben zu klettern. Und da muss man dann halt mal gucken, was natürlich auch im Frauenfußball, was ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren im Frauenfußball, stagniert es dann wieder oder sind wir dann eventuell sogar unabhängig der Männer, weil mittlerweile so viele Sponsoren auf den Zug aufgesprungen sind, dass wir uns, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt auf die Profis konzentrieren müssen. Und da ist natürlich schon auch mal ein Ziel, die Deutsche Meisterschaft oder im Pokalfinale zu stehen. Gegebenenfalls, ich meine, bei der Champions League müssen wir uns erstmal qualifizieren.
Ja, ja.
Aber das sind schon Szenarien, die ich durchaus nehmen würde.
Schön. Stadion und was wird sich ändern? Ihr habt viele Spiele in Markranstädt ausgetragen, jetzt Kotterweg, jetzt habe ich gelesen, hin und wieder auch mal das große Stadion im Blick. Was wird sich daran ändern? Oder wird sich vieles ändern?
Nee, also das die Entscheidung, dass wir an den Kotterweg ziehen mit unseren Heimspielen, das ist, glaube ich, so die größte Veränderung im Vergleich zu dieser Saison. Wir kriegen natürlich einige neue Spielerinnen, da dann wieder ein Team daraus bilden. So sind so die Herausforderungen, aber generell in der Infrastruktur drumherum wird sich nichts ändern. Ich hoffe, dass der Kotterweg nächstes Jahr oft ausverkauft ist. Genau, und ist natürlich dann auch schön für die Spielerinnen, beziehungsweise halt als Bestandteil der Frauenfußball dann auch schön für Leipzig. Und,
es gibt auch RB-Fanclubs reineweg für die Frauen, für die Mädels?
Bitte? Einen gibt es, der nur für die Mädels da ist.
Genau. Entwicklung im Fußball, du hattest einen Manager früher oder keinen?
Ein Berater?
Mhm.
Die letzten 2 Jahre meiner Karriere hatte ich einen davor.
Also die Entwicklung hat da schon bei dir ein bisschen Einzug gehalten. Du hast es vorhin mal erwähnt. Ist das was, wie gehst du damit um? Also sind Berater mittlerweile auch das ganz normale Handwerk im Fußball bei den Frauen?
Ja, also es gibt bei meiner Mannschaft, müsste ich jetzt nochmal lügen, aber gibt es, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Spielerinnen, die keinen Berater haben. Alle anderen haben Berater. Und dann ist so, dass man sich halt mit denen austauscht. Also relativ zeitnah, die wissen jetzt alle, welche Position ich suche für die neue Saison noch. Und dann schlagen die halt immer Spielerinnen vor, dann guckt man sich die an und guckt halt, ob man dann übereinkommt. Aber eigentlich redest du nur noch mit Beratern.
Und diese Berateragenturen, sind die reinweg auf Fußballfrauen spezialisiert oder haben die auch Männer
im Portfolio? Das ist tatsächlich beides. Da gibt es Unterschiede. Es gibt große Firmen, die jetzt dann mit dem Frauenfußball angefangen haben. Es gibt langjährige Berater, die schon immer nur im Frauenfußball waren. Da gibt es auch einige. Und es gibt aber auch Berater, die beides machen.
Beraterhonorare sind da auch, also quasi wie Arbeitsjobvermittlung, wie bei den Männern auch, liegt in der gleichen Range sozusagen.
Genau.
Okay. Das hat sich auch geändert in all der Zeit, ne?
Ja,
du hast deine ersten Verträge auch alleine ausgehandelt,
ja,
ne?
Ja,
und bist auch jedes Mal rausgegangen und hast gesagt, verdammt, ich hätte.
Nee, also ganz zu Beginn, als ich meinen ersten Vertrag bei Potsdam unterschrieben habe, war ich einfach nur super glücklich und stolz. Also ich meine, es war ja dann offiziell, dass ich Geld dafür bekomme, das, was ich liebe. Und da habe ich null drüber nachgedacht, ob ich jetzt noch einen Huni hätte mehr, sondern da war ich einfach nur froh und habe Danke, Herr Schröder, gesagt.
Ja. Das,
genau.
Kann man die Summe eigentlich verraten von damals, deinen ersten Profivertrag? Kann man das verraten?
Kann man bestimmt verraten, da müsste ich aber in die Unterlagen gucken, ich weiß es gar nicht mehr. Also es waren aber ein paar hundert Euro tatsächlich. Also sehr viel mehr waren es nicht, ich glaube 400 oder 500 Euro.
Wo würde eine Spielerin heutzutage spielen mit 400, 500 Euro in der Bundesliga? Eher in der zweiten, eher in der dritten? Oder kriegt man heutzutage auch eine Spielerin für den... Nee, wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, also grundsätzlich glaube ich, zahlen halt ein paar Zweitliga-Vereine den Spielerinnen ungefähr so viel Geld, genau, und in der Bundesliga hoffe ich, ohne dass ich es zu 100% nicht weiß, hoffe ich aber, dass alle Spielerinnen irgendwie mehr bekommen.
Ja. Du hast ein Budget und dann musst du sehen, wie du damit klarkommst, oder gibt es auch jemanden, dem du Report abstatten musst, wo du sagst,
dem gibt's. Ich kann da nicht machen und schalten und walten, wie ich will, also in dem Rahmen natürlich schon, aber ja, das ist, Budget ist mit Max Eberl abgesprochen. Der sich das da anguckt, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Summe X mehr haben möchte, dann muss ich dem halt auch erklären, warum und wofür.
Ja.
Und genau, es gibt ganz normal einen Budgetplan bei uns, der ist immer jahresweise. Da muss ich im August jetzt quasi das Budget 2024 vorstellen und hochrechnen, was ich denn alles brauche. Und ja, genau, daran kann ich dann so handeln, wie ich möchte.
Was wäre ein zufriedenstellendes Ergebnis, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen? Nur der Nichtabstieg oder?
Nur der Nichtabstieg, ja.
Ja, also, das ist klarer Fokus.
Und wenn dann gegebenenfalls wieder DFB-Pokal-Halbfinale oder so rausspringen, dann sage ich jetzt auch nicht nein. So, aber der volle Fokus liegt tatsächlich auf der Liga. Und da dann hoffentlich irgendwas 7., 8., 9. Zeitnah zu fixieren. Also so diesen Abstiegsdrama, was die dieses Jahr in der ersten Liga hatten, hoffe ich, dass wir damit dann nächstes Jahr nichts zu tun haben.
Viola, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Wir sind fast am Ende. Eine Frage habe ich noch, die würde ganz viel interessieren. Wie bist du 20 Kilo losgeworden?
Oh, durch Training. Herr Schröder läuft ja mal ganz gerne. Und wir sind, das waren so seine 10x400, waren berüchtigt. Die sind wir in der Vorbereitung, weiß nicht, mindestens 5 oder 6 Mal die Woche gelaufen.
Was?
Ja. Und genau, war noch dreimal Training. Dreimal Training am Tag, 8 Wochen hintereinander. Also das waren schon Methoden. Ich meine, die waren auch erfolgreich, ja. So, weil wir schon die fitteste Truppe hatten.
Ja.
Aber ja, aber da ist es dann auf alle Fälle nicht so schwer abzunehmen.
Oh, 10x400. So viel trainiert. Ich spreche aus Erfahrung, ist wirklich
hart. Ist hart, ja.
Und dann, wenn man doch noch eine 75er Runde oder so laufen muss.
Ja, genau. Das waren abwechselnd. Einmal eine 90er, es war eine kleine und dann die jeder zweite musste in 75 gelaufen.
Ja, das ist wirklich hart. Mhm. Ich spreche aus Erfahrung. Ja. Also nur Training, rein weg, laufen. Für alle, die 20 Kilo loswerden wollen, einfach nur laufen.
Und wenig essen.
Ganz genau. Viola, ich bedanke mich fürs Gespräch. War sehr, sehr angenehm. Wir haben fast eine Stunde geredet. Das ging richtig ratzfatz, zack. Und ich wünsche dir viel, viel Erfolg.
Dankeschön.
Beste Gesundheit, auch unseren Zuhörern, Zusehern und dann...
Sollen wir mal vorbeikommen nächstes Jahr am Kotterweg, wenn wir Bundesliga spielen.
Alle sind herzlich eingeladen.
Genau, so sieht's aus.
Okay, danke und bis zum nächsten Mal.
Bis Tschüss. Dann.